Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitec Podcast mit mir, Philipp Rüegg.
Mit Simon Palisa.
Und dem Luca Fontana.
Direkt aus Belgrad, hä? Crazy. Ja. Crazy.
Wir sind aus Belgrad zugeschaltet, ja.
Der Korrespondent Simon und Luca aus Belgrad. Wie sieht es
ja, denn aus? Die Wunder der Technik macht es möglich, dass man da aus Belgrad im Podcast dabei sein könnte.
Sogar im gleichen Raum, das erste Mal. Wir haben einen Teamausflug bzw. eine Workation in Belgrad. Wir haben dann ein Büro da. Mega geile Büro sogar. Ich würde am liebsten da bleiben.
Ja.
Voll in der Innenstadt. Alles also im Vergleich zu unseren Zürcher Büros. Schon geiler, oder?
Also massivst geiler. Ja. Also, vor allem der Top auf der Terrasse, in dem Meeting-Room mit Billardtisch.
Ja.
Also, ist also nicht schlecht. Ja,
finde ich. Aber wir haben doch so schöne Sperrholzboxen bei uns.
Hey, der Tisch ist ja schon das Sperrholz. Sie haben das Design leider übernommen. Da. Es hätte die Chance gegeben, da können wirklich etwas Cooles zu machen, aber es hat auch da viel Sperrholz. Und auch die schönen Graffitos da im Hintergrund, für die, die so auf YouTube schauen. Die sehen
ja, das ist wirklich lustig. Hat sie unsere alten Büroräume. Ja, mal, wir haben gerade noch Büroräume auch noch irgendwo in Zürich mit diesen Zeichnungen.
Ja.
Aber die galaktischen Zeichnungen da von unseren...
Voll.
Ja.
Also komm, ich erzähle dir kurz das Programm, dann könnt ihr noch mal kurz erzählen, was ihr eigentlich so in Belgrad erlebt habt.
Ja, ist gut.
Es glaubt euch sonst niemand, dass ihr dort arbeitet. Darum, wir fangen an mit den News. Dort geht es um Facebook, respektive Meta, wo einfach mal geschwind 11'000 Mitarbeiter entlässt. Dann FIFA, wo gerade etwa 4 Blockchain-Games angekündigt hat. Yay.
Also ich würde jetzt noch nicht sagen Games. Das ist einfach etwas.
Blockchain-Sachen. doch Web 3.0. Dann Horizon, also da Zero Dawn oder Forbidden West, einfach das Horizon. Dort gibt es möglicherweise ein MMO. Und was es möglicherweise auch gibt, ist eine Indiana Jones-Serie. Was es sicher gibt, respektive schon gibt, ist Halloween Ends. Das ist, ob es wirklich das Ende ist, wird uns dann der Luca erzählen. Ich erzähle dann noch ein bisschen über den Mike Mignola Drawing Monsters Dokumentation und dann haben wir noch Victoria 3 in der Spielecke und ich kann noch kurz etwas über den Priest Simulator und Last Hero auf Nostalgia erzählen. Aber jetzt Belgrad. Jetzt, was macht man dort? Was macht ihr dort?
Schaffen. Nein, ja, man muss schon schaffen. Schaffen, essen, gut essen. Man muss jetzt sehr gut
essen. Fantastisch, gegessen, muss man sagen. Ja, also, wirklich noch kein einziges Mal schlecht gegessen. Vor allem immer huere günstig. Also das Preisniveau in Belgrad ist fantastisch eigentlich. Also,
ja, und sie jetzt haben uns gesagt, es ist alles etwa doppelt so teuer wie vorher. Aber wegen Inflation und so, es ist crazy. Wir haben ja irgendwie ein Teambudget, ich weiß doch nicht, es gibt so einen Schlüssel für Teambudget, bla bla bla, wo kannst du einfach für Team-Events ausgeben und so. Normalerweise haben wir das so in einem Tag ausgegeben. Weißt du, irgendwie nehmen wir da fahren in der Schweiz, irgendwie etwas unternehmen und nachher am Abend noch gut essen. Bis jetzt haben wir noch keinen Rappen gezahlt. Das ist alles auf Teambudget und wir haben immer noch 400 Stutz Führung von diesem Teambudget.
In der Schweiz langt ja das Teambudget nicht einmal fürs Essen.
Ja, genau. Langt nicht mal. Also, einer ist fake essen mit dem Team, zippte, und du hast es eigentlich durchgeballert.
Ja, und trinken dann meistens nicht dabei. Weil
Ja. Also, ich bin ja sehr penibel, um darauf zu schauen, dass ich das Teambudget auch immer bis auf 0 Franken ausgebe.
Also, für das ist es ja auch da. Für
das ist ein Lohnbestandteil. Also,
absolut. Bitte. Wir schaffen es ja einmal irgendwie, das Budget, das wir theoretisch pro Kopf hätten, bei einem Mittagessen für das ganze Team, wenn überhaupt, auszugeben. Also es bleibt unheimlich viel übrig von dem Ding. Darum können wir da wirklich leben wie die Königin, Saus und Braus.
Das ist mega geil. Nein, aber was haben wir so gemacht? Wir sind, das ist etwas ganz weird, habe ich nicht gewusst, dass es das gibt. Es gibt also einen riesigen Chinese Market. Also einen Markt, was einfach jenes so Chinesen hat. Das ist ein riesen Hustle und Bustle. Die tun einfach, das ist AliExpress begehbar, eigentlich.
Ja. Geil. Aber
die Challenge war, man muss für 1'000 Dinar, das ist irgendwie etwa 9 Stutz, muss man irgendetwas finden, wo das Äquivalent im Galaxus oder Digitec Shop, wo es das Äquivalent gibt, und dann nachher das vorstellen. Und es sind sehr weirde Sachen rausgekommen, die man sich kauft.
also unter dem Motto, besser kaufst du es bei uns als eben über Alibaba, sonst bekommst du irgendwelche weirden Shit. Ich habe mir eine Spider-Man-Figur eine Spider-Man-Plastikfigur gekauft mit einem Sniper-Gewehr. Und du siehst, es ist eigentlich hure offensichtlich irgendeine G.I. Joe-Figur. Du siehst nämlich nur die Springerstiefel und den Kragen und den irgendwie Utility-Belt rundum und so. Sie haben es einfach.
Du kennst einfach das Comic, du kennst die Comic-Special-Reihen einfach nicht von Spider-Man als Sniper im Irak kreieren oder so.
Ich habe mich auch schon gefragt, aus welchem Multiversum der echt stammt. Der Sniper-Spider-Man.
Das ist so geil. Ja,
ich habe mir irgendwie für zwei Stutz umgerechnet, 1,80 einen Beats by Dre Kopfhörer gekauft, aber da ist nicht der Dr. Dre vorne drauf, sondern einfach ein random Stockfoto schwarzer Mann, wo aber dann also den Kopfhörer reingefotoshoppt hat, auch ein absolutes
Bischof. Ja, und er hat einfach ein Handle
in der Hand. Er hat einfach eine Handle.
Er hat einfach ein Handle in der Hand.
Dünnet vermutlich trotzdem besser als Beats by Dre, oder?
Ja, ja, wahrscheinlich ist es besser verarbeitet. Oder genau wirklich die genau gleiche. Und Livia hat sich irgendwie pinke
Inputs. Keine iPods, sondern Inputs.
Ja, AirPods gekauft. Auch sehr cheap alles. Also ich habe das Gefühl, die explodieren der nächstens im Ohr.
Ja.
Geht einfach ins Ohr rein. Ah,
und der Ramon, also ein Lego-Fake, wo anstatt Jurassic Park, Animal Park. Es ist ein offensichtlicher Rip-Off von dem. Und Garo, der nicht wollte mitmachen, die hat sich einfach so ein heilige Bildnis gekauft. Etwas, was es sicher nicht gibt bei uns zum Kaufen. Weißt du, so ein orthodoxes heilige Bild. Maria, irgendwas, da kann nicht was.
Ja, ich habe es auch nicht gehört. Das sieht sehr wack aus.
Ja. Nein, aber während Belgrad ist das irgendwie ein weirdes Highlight. Weil das würdest, wenn du mich fragen, hast du das Gefühl, in Belgrad gibt es einen Markt, wo einfach etwa 200 Chinesen-Läden sind, dann würde ich sagen, auf keinen Fall. Sicher nicht. Vielleicht in Athen oder so, aber sicher nicht in Belgrad. Ja, aber das gibt es da einfach.
Also ich habe noch nie so viele Kartonschachteln aneinander gereiht gesehen wie da. Also das ist wirklich.
Und ich habe noch nie so viel Material gesehen, umgekarrt werden, im Verhältnis zu Leuten, die dort posten. Also wir sind irgendwie, ich glaube, ich habe 10, 20 potenzielle Kunden gesehen, aber sonst nur Händler, die irgendwie in einem Hassel und Basel irgendwie die ganze Zeit Sackrollis überall und am Rumfahren und weißt du, rauchen es natürlich noch drinnen und so.
Ja.
Und das eine ist dann noch abbrennt. Das ist ja klar, wieso. Das ist so
weird. Ja, du weißt, überall so die Elektronikkabel, die offen rumhängen und so. Und überall Spinnennetze rundum. Und du denkst, hey, ein kurz und das ganze Teil wackelt wieder ab oder so. Nein, es ist.
Ja,
aber es ist ganz geil. Also, musst du erlebt haben.
Nein, kann ich anderen empfehlen. Vor allem, also, es lassen ja noch viele Digitech-Mitarbeiter, die haben mich so bei uns zu. Also, für all die, die zuhören, es ist ja wirklich, man kann da hingehen. Arbeiten. Man dürfte auch nicht arbeiten, man muss einfach euren Chef fragen und dann könnt ihr auch eine Woche ein bisschen eintauchen in die Welt.
Ja.
Weil es ist auch sonst, mega geil. Wir waren noch eine gute Party am Samstag und so, der Lukas steht nicht mitgekommen, aber gestern haben wir einen coolen, Burger-Joint, wirklich einen super der Burger.
Ja. Ja, nein, also man muss sagen, also bevor es jetzt klingt, dass wir uns da nur lustig machen über Belgrad, das ist wirklich eine
fantastische Hammerstadt.
Ganz ein geiler Mix aus wirklich so moderne Teils hast du das Gefühl, du läufst so durch die Bahnhofstrasse in Zürich und dann bist du wieder mit so im Ostblock-Charme, Brutalismus pur und es ist wirklich ganz ein geiler Mix. Also es ist so ich habe das Gefühl, auch, es ist auch geschichtsträchtig. Also man spürt auch, dass da einiges an Geschichte passiert ist, oder? Mit dem Titel und so.
Ja, voll.
Also je länger, spannend. Je mehr, man spürt den Vibe, es ist wirklich eine geile Stadt, muss ich sagen.
Am Grab vom Titel sind wir natürlich auch noch gewesen.
Ja, natürlich.
Ist
im Blumenhaus.
Auch im Blumenhaus. Hat man natürlich noch müssen machen.
Es tönt sehr viel fröhlicher, als es war.
Ja, ja.
Voll also Tito und Tarantula, der von Dusk Till Dawn, oder?
Ja, und ganz nebenan ist auch noch Cheech und Chong Museum. Nein, aber sehr geil. Also wirklich empfehlenswert, vor allem das Budget lang. Man kommt mit wenig Budget durch. Aber morgen ist schon wieder vorbei, sind wir schon wieder zurück.
Ja.
Haben sie dich weggeschickt, Luca, weil du einen Servierdüser zusammengeschissen hast?
Habe ich habe am ersten oder zweiten Abend habe ich einen Servierdüser recht heftig zusammengeschissen. Weil für die es nicht wissen, ich habe Tinnitus und ich habe recht Mühe mit lauten Geräuschen. Und wir sind halt in einem Restaurant drin gewesen. Das ist für mich immer ein bisschen grenzwertig, aber das geht noch. Aber dort ist das Problem gewesen. Wir sind auch noch gerade angesessen worden, neben so einer fetten, wie sagst du, einem
PA. Ein PA. Eine
PA-Box.
Eine Beschallungsanlage.
Also wirklich so, wie wenn du in der Disco direkt neben der schrankgrossen Box anhockst oder stehst. Und wir sind dort angehockt worden. Und dort war aber noch nichts gewesen. Und dann haben wir halt ein bisschen Vorspeis gegessen. Und dann sind da die Einheimischen gekommen. Das war eine richtige Tourist-Trap gewesen, wo halt ihre Musik spielen. Und plötzlich einfach hinter uns, boah, ja. Da
Musik. Fucking das, Hans Zimmer, ja. Schießt direkt gegen sein Hallenstadion.
So. Und dann habe ich der wollen sagen, sie fragen, ob man die Hurenbox ausschalten kann. Und es war wirklich so laut gewesen. Ich habe geschrien, hey! Hey! Und sie hat mich ignoriert, sie hat mich nicht gehört. Und dann habe ich halt wirklich voll, voll an rausgeschrien. In dem Moment habe ich mich so in Rage geschrien, dass ich da nicht anders schon können als Can you put this shit off? Dann ist der andere gekommen mit der Musik und so, I'm doing my job und so.
I'm sorry, I'm just doing my job.
Es ist einfach eskaliert, es tut mir leid. Ich habe ein bisschen überreagiert in dem Moment.
Aber es ist geil.
Und jetzt hängt das Poster von dir im Eingang, die Person darf du nicht mehr
nehmen. Ja gut, ich glaube nicht, dass du je wieder Bock hast, in das Dwa-Jelena zu gehen.
Ich darf nicht mehr.
Das Rest wäre noch easy gewesen, aber eben, es ist dann schon auch für mich irgendwie zu laut geworden. Und so. Die Einzige, was mega gefühlt hat, ist so Garo gewesen. Aber ich habe dann auch gefunden, ja, ich muss jetzt da wirklich nicht noch eine Rückenmassage von dem Basskübel bekommen. Den ganzen Abend lang. So, weißt du. Aber es gibt eben auch andere, das sind so, Cafana heisst das, das ist so... Offenbar ist das Classic so noch aus der Zeit, glaube ja, wo die Ottomanen noch da gewesen sind, oder? Und ja. dort spielen sie dann halt ein bisschen Musik und so, aber normalerweise ist das natürlich nicht verstärkt, sondern ja. Einfach normal irgendwie so eine Hausband.
Ja.
Aber die haben natürlich irgendwie gefunden, sie müssen das alles voll verstärken. Ja.
Ja, und dann ist es in einem tiefen Raum mit so tiefen Decken ja. Und so und sonst schon viele Leute und Ja.
Ich habe meine Kontenance
verloren.
Voll easy. Wir sind nachher weiter in eine gute Nichtraucherbar. Es gibt, das musst du da suchen. Ja. Es gibt nur Raucherbars. Naja. Aber sehr gut.
Ja gut.
Eine Empfehlung.
Es Rauchen, Brennen, tut es ja bei Meta. Dort hat ja mit Zuckerberg hat dort einfach mal bekannt geht, dass sie da 11'000 Mitarbeiter wieder entlassen. Und das entspricht 13% von allen Angestellten.
Richtig, und,
ja, genau. Und warum, Luca? Warum?
Ja, warum eigentlich? Warum hat der Zuckerberg so wirklich den ersten grossen Stellabbau von der Geschichte? Also ja, 11'000 von der Geschichte von Meta. Meta steckt in einer Zwickmühle, weil einerseits bekommen sie immer weniger Geld, haben sie immer weniger Einnahmen aus ihrem Kerngeschäft, der Online-Werbung halt, von ihren Apps, Facebook und Instagram. Und andererseits aber hat Zuckerberg immer mehr Milliarden in seiner Vision von seiner virtuellen Welt investiert, also vom Metaverse. Darum heisst ja Facebook mittlerweile nicht mehr Facebook, sondern Meta. Und Facebook ist halt einfach nur noch die App davon. Aber das geht natürlich irgendwie nicht mehr auf. Something's got to give, sagt man ja so schön auf Englisch. Es kann nicht ewig so weitergehen. Und ja, tatsächlich hat es jetzt halt geklopft. Wirklich aus dem Nichts kommt die Meldung aber nicht. Die Börse hat nämlich schon mit einem Kurssturz reagiert gehabt, nach den jüngsten Quartalszahlen, die deutlich gemacht haben, ja, wie wenig da reinkommt im Moment, wie viel man da verliert mit dieser Vision und dass sich halt einfach die Anlegerinnen und Anleger nicht zufrieden sind wirklich mit dem Kurs, wo der Zuckerberg da einschlägt. Und ja, jetzt nach den bereits schon eingeleiteten Sparmaßnahmen, auch noch der Stellenabbau, ist irgendwie so nicht mehr allzu überraschend gewesen. Und ja.
Vor allem der Börse, der Aktienkurs, der ist ja offenbar in diesem Jahr um 70% abgestürzt. Das ist ja 700 Milliarden US-Dollar. Das ist ja Wahnsinn! Und trotzdem sind sie eigentlich immer noch so ein erfolgreiches Unternehmen. Das ist unvorstellbar.
Ja, weil halt ihre Online-Sparte, weil sie halt mit Facebook und Instagram halt immer noch massiv viel Geld machen. Ich denke, sie machen jetzt halt einfach weniger Gewinn. Irgendwie von 41 Milliarden Gewinn auf 32 Milliarden Gewinn bis jetzt in den ersten drei Quartalen. Also es ist wie so, es ist immer noch massiv viel Gewinn rum, ja, aber halt was. Einfach weniger. Und das ist immer bei Anlegerinnen und Anlegern schon ein Alarmzeichen, wenn man weniger Gewinn macht. Ja, und der Zuckerberg hat aber auch mittlerweile selber zugegeben, dass er halt einfach auch den Online-Boom, der am Anfang von der Pandemie losgegangen ist, dass er den schlicht überschätzt hat. Er hat, gemeint, eben, wir haben es erlebt während der Pandemie, wie wir alle plötzlich nur noch online gelebt haben. Und eben Metaverse ist dann plötzlich mega aktuell geworden, weil ja, wenn wir alle im Homeoffice sind und wir können da uns virtuell in der Welt am gleichen Tisch hocken und so, plötzlich ist die Fantasie von allen wirklich ein bisschen gone wild, oder? Und er hat gesagt, ja, er hat dann halt die Investitionen aufgehauen, wie blöd. Irgendwann mal steht das auch nicht mehr im richtigen Verhältnis. Letztes Jahr mit dem Gewinn, den er letztes Jahr gemacht hat, ist irgendwie die Investition, die Investitionsquote, also die Quote von dem, was er investiert im Verhältnis zum operativen Gewinn, 17% gewesen. Und das Jahr sind es jetzt, habe ich es jetzt richtig, 30 oder 40%, ja, also eine massivst viel höhere Zahl. Also man sieht das Verhältnis, es geht einfach nicht mehr auf irgendwann einmal. Und er selber hat auch gesagt, ja, es ist halt wie so jetzt der letzte Ausweg für ihn, den Stellenabbau zu machen. Das finde ich noch lustig, oder das finde ich noch schön, wie er das sagt. So, das ist ein trauriger Moment und er übernehme die volle Verantwortung. Ja. Also, was heisst das jetzt? Kannst du auch? Oder was heisst, du übernimmst die volle Verantwortung für die Entscheidung? Das ist irgendwie
so einfach ein so eine leere Floskel, ja, oder?
Es hilft, von denen, wo, von den Leuten, die entlassen worden sind, hilft das genau nichts.
Absolut nicht, ja. Nein, das ist wirklich absurd. Nein, ich meine, schlussendlich, ja. Die meisten von denen gehen ja nicht einfach, die werden ja nicht einfach auf die Straße gestellt, sondern die machen sich da, haben dann noch einen fürstlichen goldigen Fallschirm wahrscheinlich irgendwo. Oder? Ich meine, das sind ja,
ja gut, von 11'000, also sie haben ja gesagt, die meisten kommen dann einfach irgendwie 16 Wochen noch bezahlt.
Ja, aber das ist
dann kommen sie so Lohn über und dann noch ein paar Abfindungen, aber ja, das gleich, ist oder? Neues, also,
ja. Ja, logisch, aber ich meine, das kostet...
Weltweit, natürlich, ja, die 11'000 sind ja nicht alle
in den USA. Das stimmt, nur alle in den USA.
Ja, ja.
Aber ein Teil von denen kann jetzt da sicher sich noch schön noch ein bisschen Geld rausziehen und so. Aber ich meine, das so eine Entlassungswelle kostet ja dann im ersten Moment eben durch noch gut Geld. Das ist nicht einfach so, dass du sagen, okay, jetzt stellen wir alle auf die Straße und vom Tag null an hast du dann noch das Geld irgendwie eingespart. Mhm. Trotzdem ist das nicht völlig... Also es zeigt irgendwie komplett, wie manch die Firma irgendwie ist und völlig auch keine Ahnung hat, was sie da überhaupt machen. So, weißt du, also das das ist ja so ein Freakshow, das ist ein Metaverse-Zeug, oder? Ich weiss nicht, manchmal hast du das Gefühl, okay, ja, ich verstehe es vielleicht noch nicht, aber ich glaube, es könnte etwas sein und so. Weißt, Twitter habe ich am Anfang auch nicht verstanden, aber irgendwie nicht gedacht, ja, irgendwie hat es schon etwas und so. Früher noch mit SMS, der hat ja 180 Zeichen, weil das die SMS-Länge war und so. Aber das ist irgendwie so weird gewesen. Und bei Metaverse ist das Einzige, was ich finde, von Anfang an gefunden, ja, aber wieso? Das ist jetzt einfach Second Life in VR, oder was? Mhm. Und da muss jetzt schon noch etwas kommen, damit ich das irgendwie fühle. Und es ist einfach immer schlimmer und schlimmer geworden. Die letzte grosse Ankündigung war, dass die Avatar Beine haben.
So, wow!
Also, es ist einfach, ich finde es einfach krass, dort, wo sie momentan sind, was sie kosten und wo sie hinwollen. Oder? Da fragst du dich einfach irgendwie, da sehe ich sozusagen die Kurve, den Strich noch nicht so ganz ankommen.
Yeah.
Ich kann mir auch wie viele vermutlich schon vorstellen, dass das Metaverse mal wirklich dann gibt und dass das etwas Grosses wird, aber momentan habe ich das Gefühl, ey, ich bin nicht sicher, ob eure Rechnung einfach aufgeht mit dieser Investition, ob dann, weil 10 Jahre kannst du nicht so investieren. Oder ich sage jetzt irgendetwas.
Ja.
Das muss irgendwo in einer gewissen Zeit muss der Return wieder kommen. Und
genau das hat er, glaube ich, total überschätzt. Ja. Dass er hat wahrscheinlich gerechnet, er hat Investitionen aufgetatscht, weil er gefunden hat, es wird wahrscheinlich der Return viel früher, viel mehr schon kommen. Also im Moment hat ja Reality Labs, das ist die Sparte, die bei Meta eben am Metaverse arbeitet, hat einen Fehlbetrag von 9,4 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 1,4.
Gibt dir das mal?
Gibt dir das mal, oder? Also du hast immer noch zwar eben Facebook und Instagram, die zusammen um die 30 Milliarden Gewinn machen, aber nebenbei das Teil, wo derart fast ein Drittel davon wieder wegblütet, oder? Also
ja, krass.
Da fehlt definitiv noch ein Haufen Umsatz, wo er offenbar eingeplant hat und wo einfach nicht kommt und wahrscheinlich auch in den nächsten 1, 2, 3 Jahren nicht kommt.
Nein, das glaube ich. Also ja, nein, ich meine, dass es so viel ist, ist krass. Und ich meine, der noch keinen Umsatz generiert, ist ja schon klar. Das ist schon eigentlich wahrscheinlich geplant, aber dass man Milliarden an ein so Projekt viel hat, wo...
Das ist so krass.
Also es geht ja nicht nur jetzt schon Gewinn zu machen. Er schafft ja jetzt auf etwas hin, wo vielleicht 10, 15 Jahre erst, wo man erst checkt, was es ist. Aber dass es schon jetzt derart tief ins Fleisch blüht, das ist, glaube ich, das, was er wirklich einfach
genau kommt. Die Tiefe ist nicht, das finde ich auch so irgendwie, ich meine, sorry, was kostet das AAA-Game zum Entwickeln? Wahrscheinlich irgendwie
die Millionen
große, oder so. 200-300 Millionen.
Millionen.
Ja. Also GTA, das Neue, wird wahrscheinlich, genau, das sind ja so...
Wieder ein neuer Rekord sein, natürlich.
Ja, ja, und dann sind es halt vielleicht 400 Millionen oder so. Aber das ist ein fucking, oder?
Ja.
Ich meine, das ist ein...
auf mehrere Jahre. Auf irgendwie 6 Jahre dann irgendwie, oder?
Ja, auf 6 Jahre. Und der rührt 9 Milliarden an ein Projekt, das aussieht, als wäre es Kopfhotel auf Main 64 programmiert.
Das ist es noch, genau. Man hat das Außenstehende, checkst überhaupt nicht. 9 Milliarden?
Wo ist das Geld? Ich
sehe du fragst dich wirklich, was ist krass, was kostet denn da so?
Weil irgendwie das, keine Ahnung, ja.
Das ist verrückt eigentlich. Oder vielleicht, Wunder, ja.
Ja, oder vielleicht die Hardware, und das sehen wir einfach noch nicht. Oder vielleicht ist es so ein mega krasser Hardware-Reveal. Ich meine, die neueste ist ja schon noch abgefahren. So, ist ja so eine AR-VR-Brille-Geschichte, oder? Ja.
Wir haben jetzt übrigens eine bestellt. Wir könnten die mal testen.
Ah, geil, ja. Nimmt mich auch Wunder. Und das, vielleicht ist das ja auch dort drin, das weiss man ja nicht. Und sie haben irgendwie, aber... Und er kommt plötzlich mit einer riesen Ankündigung. Und dass er da jetzt das Metaverse ankündigt, ist natürlich auch wieder für die Shareholder, oder? Ja. Er muss ja irgendwie sagen, du kannst nicht im Geheimen noch etwas schaffen, wo einfach kein Projekt 9 Milliarden, da irgendetwas musst du anrühren. Aber das ist jetzt so ein riesen Fail, wie das kommuniziert worden ist. Ja. Mag ja schon sein, dass vielleicht nachher hinterher etwas nochmal Riesiges kommt, wo wir alle nicht ready dafür sind. Ja. Aber so wie das die Shitshow bis jetzt kommuniziert worden ist, von dem Metaverse, ist das einfach so klar. Da würde ich auch sofort alles verkaufen und wegrennen. Also,
Ja, er selber natürlich haltet immer noch darauf fest, dass es die absolut richtige Entscheidung ist, dass sie da
muss.
Er kann nicht kommen mit 9,4 Milliarden Verlust und sagen, ja
scheiße,
vielleicht ist doch eine gute Idee. So, ja. Er muss natürlich darauf festhalten, das ist jetzt einfach sein Dying on that Hill sozusagen. Also er muss jetzt einfach da durchziehen. Ja. Und ich finde es so spannend. Er sagt, er haltet Meta immer noch für ein zutiefst unterschätztes Unternehmen.
Ja, es ist eben auch zutiefst überbewertet gewesen an vielen Orten in der Geschichte. Also von dem her ist es auch einfach nur eine Anpassung. Und so ein Unternehmen ist so viel wert, wie es wirklich wert wäre, mit den 70%, wo jetzt der Aktienkurs. Aber wir haben das gesehen, es wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber reden.
Nein.
Ich habe das Gefühl, das verfolgt uns noch bis Folge 1000.
Ja, du, ich meine, was uns auch verfolgen ist, sind die Blockchain-Geschichten. Ja. Und dort hat FIFA, vielleicht ist das indirekt die Zukunft von den FIFA-Games.
Ja.
Simon,
ja, vielleicht. FIFA hat ja, also wir müssen vielleicht die ganze Story nochmal, um das Lore ein bisschen ausbreiten.
FIFA-Lore.
FIFA-Lore. Ein kleines Update in der FIFA-Lore. FIFA hat ja vor einem Jahr, glaube mit EA zusammen, oder die EA hat FIFA die Rechte gekündigt quasi. FIFA hat irgendwie, glaube 300 Millionen oder sowas für den Namen FIFA alleine, damit EA das kann auf sein Game tun. Und ich habe auch gefunden, weißt du was, komm, fuck, das bringt uns nichts, das zahlen. Wir haben die meisten Rechte sowieso über andere Wege von den ganzen Mannschaften und so. Wir wollen jetzt einfach da nicht mehr FIFA heißen, was natürlich FIFA dann, die FIFA ist natürlich auch nicht irgendwie zurückgekrebst, dann gefunden, ja, okay, dann geben wir sie euch halt für 100 Millionen, sondern gefunden, ja, okay, ja. Ist auseinander, darum heisst es nachher EA Football oder was?
Ja, EA Football FC oder so.
EA Sports FC, ja, irgendwie so. Jetzt ist aber natürlich WM in Katar und die merken so, shit, ja, jetzt haben wir ja gar nicht... Wir haben gar keine irgendwie digitale Objekte oder irgendetwas, wo wir können noch irgendwie den Leuten das irgendwie schmackhaft machen. Und jetzt hat man gedacht, man tut schnell. Vier, ich sage nicht Games, es sind auch nicht Experiences, es ist einfach irgendwelcher Schrott.
Web 3.0 Games sind doch das.
Web 3.0 Applikationen aus dem Boden stampfen. Einerseits Altered State Machine. Heißt das so? Nein?
FIFA ja, doch, das sind Namen. Altered. Also, sie nennen es ja wirklich Web 3.0 Games. Wirklich, das ist das Warnsignal.
Ja, eben, ja. So heisst das. FIFA World Cup Qatar Edition. Das ist ihnen so ein komisches 4 gegen 4 Game, wo du einfach irgendwelchen Bots Anweisungen gibst und nachher gegen andere spielst. Das ist vielleicht das Einzige, was noch so ein bisschen halb Game-Komponenten hat, glaube. Und dann hat es Upland Me, das ist im Metaverse auch nochmal ein Passwort, wo man irgendwie kann Sachen sammeln und die gehören einem dann als NFCs und so. Das kommt
mir auch nicht Highlights, oder? Ihre Beschreibungen sind auch so, wirklich die offiziellen Beschreibungen sind genauso kryptisch.
Ja, ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie etwas falsch gelesen hätte, sondern das heisst Experience, irgendwie Highlights of your favorite players in the Metaverse and collect NFCs. So.
Hast du keine Ahnung? Hast du wirklich keine Ahnung, was es ist?
Ich habe die Presse-News von der FIFA gelesen und ich habe wirklich das Meme von dieser Frau mit den Zahlen vorne dran. Ja. So.
Hey, aber Luca, es ist doch einfach das grösste Blockchain-basierte Metaverse.
Ja. Voilà.
Checkst du nicht?
Ja, das wird eben immer verreckter. Nachher kommt ein Matchday Challenge FIFA World Cup Katar. Das ist, glaube ich, irgendwie so etwas, da muss man irgendwelche Vorhersagen machen. Das ist vielleicht noch so ein bisschen Fantasy-Football-mäßig, aber sie haben nicht viel mehr dazu gesagt.
Auch die kann mit Karten, ne?
Ja, mit irgendeiner Karte.
Hauptsache sammeln irgendwas.
Genau, man kann wieder Sammelkarten gewinnen. Und dann, auch wieder in einem, das ist auch irgendein Metaverse. Fickle.
Gell? Wie spricht man das aus?
Fügtel.
Es heißt P-P-H-Y-G-T-L. Fügtel.
Fügtel. FIFA World Cup Qatar on Fügtel. Das ist, glaube ich, aber auch so ein, so wie ich das verstanden habe, also ich kann es nur innen interpretieren, ist das wahrscheinlich so ein Augmented Reality-Ding. Da kannst du dir irgendwie in deiner Hand einen goldigen Fußball aufgenerieren und ein Stückchen von dem gehört dir dann.
Ach, irgendwie so, ja.
Irgendwie so steht das drin. Es ist
der absurdeste Shit, den ich schon lange gehört habe. Okay.
Also, wer könnte die ganze WM in Katar nicht noch absurder werden? Baut jetzt.
Vor allem, weißt du, die ganzen Namen vor allem, weißt du, so, ich glaube, die News zuerst bei Kotaku gesehen, die haben die Namen nicht einmal drin gehabt. Vermutlich sind auch die gar nicht rausgekommen, dieser Pressemeldung. Ja. Weil die Game-Namen sind wirklich so, wenn das erste Game ist, der ganze Name ist Altered State Machine FIFA World Cup Qatar 2022 Edition. Was ist denn das für ein Titel? Hey, so absurd, hey.
Es kann nicht mehr absurd, es kann nicht noch absurder werden.
Ey, League, FIFA, es sind natürlich alles auch immer so Avatare aus der Hölle, so, wo die nachher einstehen. Und es ist so absurd, könnt ihr euch das mal anschauen, wenn ihr lachen wollt. Es ist so mega bizarr.
Ja.
Aber es zeigt einfach, dass FIFA absolut, ich meine, schon eigentlich... ich hätte nicht gedacht, dass ich das je will sagen, aber eigentlich... macht ihr jetzt da recht einen guten Bericht. Es ist wirklich, die Wahl zwischen Pest und Cholera. Die FIFA und EA arbeiten zusammen, jetzt arbeiten sie zusammen und das kommt dann noch nicht dabei raus. Es ist wirklich so, wenn der Kotaku hat auch geschrieben, hey, das ist wie ein Fiebertraum von einer NFT-App kombiniert mit Fußball. Das geht, es ist völlig weird.
Ja. David, bin ich schon gespannt auf das erste Game von FIFA. Das wird da wirklich ein verdammter Mutant werden.
Ja, ich meine, die haben jetzt ja irgendwie. Das ist irgendwie schon. Die haben ja wahrscheinlich, ich weiß nicht.
Die einzige Möglichkeit, die ich gesehen habe, ist, dass sie mit Konami und eben der eFootball irgendwie zusammenarbeiten. Weil, also ich habe es mir das letzte erst gerade mal wieder gegeben, dass eFootball, einfach zum wieder mal den Vergleich haben, ist FIFA 23 wirklich irgendwie so scheiße wie alle. Also wie alle, ich game so jedes Jahr, ich weiß genau, dass es nicht scheiße ist. Es ist einfach immer das gleiche Game, aber das Game an sich ist nicht scheiße. Und im Vergleich zu eFootball ist es ein Meisterwerk, weil eFootball ist wirklich einfach eine Katastrophe von einem Game. Es ist halt Free-to-Play. Logischerweise kann es nicht irgendwie, wenn es Free-to-Play ist, ist immer so ein bisschen so ein bei mir Red Flags. Also es spielt sich auch wirklich wie noch ein Game, das noch im 2015, 2016 stecken geblieben ist. Es hat schon ein paar geile Elemente drin, ein paar Sachen, die gut funktionieren. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich eine Shitshow von einem Game mit einem Menü, wo wirklich, also wenn du findest, FIFA-Menü ist kompliziert, dann musst du mal Football probieren.
Aber das sind halt schon immer gewesen, gell?
Die
japanischen Konami-Football.
Ja,
schon lange sind das ja eigentlich die besseren gewesen.
Es hat mal Zeit gegeben, wo wirklich der Battle zwischen diesen beiden, ich glaube, die Konkurrenz hat auch gut da, weil FIFA hat dadurch wirklich auch ein paar gute Fortschritte gemacht. Gut abgeschaut, gut kopiert von Konami, muss man auch sagen. Also sie haben wirklich geile Games gemacht. Aber irgendwann mal ist es wahrscheinlich halt auch finanziell. EA ist halt grösser. Dann ist das Ultimate Team gekommen, wo halt wirklich EA derart viel Geld in die Kasse gespielt hat, dass sie halt einfach irgendwie, finanziell und von der Macht her einfach Konami derart weggefegt haben. Die Leute haben wegen Ultimate Team auch überhaupt nicht mehr Konami Games gekauft. Für die hat es sich wahrscheinlich gar nicht mehr gelohnt, da jetzt noch gross zu machen, weil sie gewusst haben, wir haben von der Lizenz her und wir haben kein Ultimate Team. Wir haben eigentlich keine Chance mehr gegen FIFA da irgendwie wirklich. Free-to-Play ist also die einzige Variante. Also ich sehe, wenn, dann müsste FIFA mit Konami irgendwie versuchen, da wieder ein Konkurrenzprodukt aus dem Boden zu stampfen. Sonst,
ja, das sind die Einzigen, die noch ein bisschen Expertise haben. Ja, aber Know-how hat. Oder? Genau, also, aber 300 Millionen wird der Konami... Also nein, das können sie auch nicht.
Ja, haben. Vor allem brauchen sie... Haben sie die Lizenzen dann wieder nicht? Oder?
Ja.
Das ist dann wieder das Problem.
Sind oder? Wir wieder dort,
ja, aber die Lizenzen gehören der Liga meistens. Oder? FIFA, eben. Du musst ja die immer mit der Liga verhandeln. Darum kann ich selber... Ja. Also was natürlich nicht mehr gibt, jetzt ist irgendwie... Ich glaube, Champions League, das gehört der FIFA, oder?
Nein, das ist UEFA.
Das ist UEFA, genau. Ah, stimmt. Ja, das ist logisch.
Nur die WM. Die EA hat ja gesagt, wir zahlen so viel Geld, damit wir einmal alle vier Jahre einen WM-Modus können im Game drin haben.
Stimmt, der Rest sind die anderen Teilverbände. Ja.
Und genau. Den haben sie jetzt nochmal?
Das letzte Mal, ja.
Ah, wirklich? Ja, den gibt es nochmal.
Ja,
ah, aber
ja, FIFA, ja, jetzt gibt es den natürlich. Das heisst, die haben jetzt den noch. Billes und dann haben sie vier Jahre Ruhe. Mhm. Und, ja, und die anderen haben... Ja, also ich habe es gesehen, auch den besten Moment genutzt, um rauszugehen, oder?
Ja, das ist logisch. Sie haben jetzt wirklich genau dort mit dieser WM ist der Vertrag ausgelaufen und dann haben sie gesagt, also jetzt brauchen wir euch die nächsten vier Jahre mal sicher nicht mehr und in vier Jahren schauen wir dann mal wieder. Aber wenn die neue Angaben immer noch so hoch sind, dann gibt es halt keinen WM-Modus mehr. Es ist eh nicht der Dealbreaker für die Games. Für die Game,
nein, absolut nicht. ja, es ist aber wirklich FIFA fucking Mafia. Das ist so krass.
Das ist so.
Und aber es zeigt das Unvermögen von diesen, ich sage jetzt mal, ältere Herren, sind ja nicht alle weiss, aber es sind schon ältere Herren, die dort eigentlich am Steuern sind. Also, das ist so wirklich.
Also ältere, ja. Definitiv nicht alle weiss, das muss man
nicht in dem Moment sagen. Die sind schon alle...
Einfach sonst hätte ich es nicht checken. Mhm. Ja gut, komm, das Nächste ist vielversprechender, finde ich zumindest. Mhm. Und zwar gibt es Gerüchte, dass es ein Horizon-MMO soll geben. Horizon, das ist das Horizon Zero Dawn in dem Universum, Horizon Forbidden West. Da das PlayStation... Nein, nicht PlayStation exklusiv. Es gibt es ja auch auf PC mittlerweile.
Ja, aber Sony. Johnny-Titel.
Genau, von Guerrilla Games. Dem niederländischen... Ich glaube, es ist ein Holländer, gell? Ich glaube, das Studio ist in Holland.
Ich habe es auch im Kopf, dass es niederländisch ist.
Und das ist auch mittlerweile der von Guerrilla Games, ist mittlerweile auch der Chef von Sony Studios. Und jetzt hat... Ja, gibt es einfach Gerüchte, dass sie zusammen mit NC Soft, das sind die Guild Wars 1 und 2 machen, dass sie jetzt ein Multiplayer, also ein MMO planen. Und es wirkt eigentlich, es klingt auch sehr plausibel, weil Sony hat ja selber schon 10 Live-Service-Games angekündigt, wo sie da die Bungie übernommen haben. Bungie haben sie ja gekauft, weil die durch das Know-how von Destiny eben halt die Online- Dass sie ein Online-Know-how haben, etwas, wo Sony eigentlich recht eher auf der schwachen Brust ist. Sie haben ihre Singleplayer-Games und Multiplayer-mäßig sind sie eher schwach. Und das würde ja eigentlich recht ins Konzept hineinpassen. Und Guerrilla Games, die haben auch schon selber gesagt, sie haben eigentlich schon beim Horizon Zero Dawn wollen einen Multiplayer-Modus einbauen, also einen Coop-Modus. Und Sony hat den auch wollen. Und Guerrilla Games hat dann aber gesagt, nein, wir tun jetzt den rausstreichen und fokussieren uns halt auf die anderen Sachen. Aber geplant ist er wirklich gewesen. Von dem her, ja, also scheint mir jetzt auch sehr plausibel, also sehr vorstellbar, so ein MMO. Und ja, ich fände es eigentlich noch spannend, auch wenn ich mir das Neueste nicht umgehauen hätte, fände ich ein MMO, also vor allem, wenn man sich es vorstellt, so mit dieser Grafik und so, die ist Bomben, oder? Und ich finde, etwas vom Geilsten an MMOs ist echt die Sommerreise und das Zeug entdecken und dann spielt es auch wieder nicht so eine Rolle. Ich habe das Gefühl, bei einem MMO würde es mich auch viel weniger stören, dass es wie so viel Busy Work hat. Das hat ja das Ding auch sehr viel davon gehabt. Oder wie seht ihr das?
Ja, brauchst du in einem MMO so die Busy Works, weil sonst ist es ein bisschen so, ja, also die Welt, es klingt geil. Ich finde halt einfach auch Horizon, ich finde es geiler als RPG. Weißt du, mit dem ganzen Aufleveln, mit dem Skill Tree und so und dass es irgendwann mal aber auch fertig ist. Weißt, dass es nicht eine ewige Aufgabe ist. Dass es so story-driven ist. Ja, könntest du jetzt halt natürlich argumentieren, würde bei einem MMO auch irgendwo durchgehen. Also mega story-driven und eben mit dem Aufleveln und so. Aber es heisst ja nicht, dass es ein MMO geht und sonst nichts mehr, oder? Also es könnte ja immer noch, nebenbei ein RPG rausbringen und das MMO spielt irgendwie auch in dieser Welt und weißt mit Add-ons, irgendwie, wenn es im Game weitergeht, von der Story her, kommt nachher das nächste Add-on, wo wieder die ganze Story auch im MMO wieder ajour bringt, sozusagen mit dem Singleplayer-Game und so. Es könnte schon eigentlich.
Also meine,
ja, es tönt nicht komplett scheiße, sagen wir es mal so.
Wenn Teil 3 kommt eh.
Ja,
richtig. Also das Ende dort vom 2 war so offen gewesen. Also, das hat so krass einen dritten Teil anteasert, der kommt eh.
Ja.
Ich nehme an, und wenn jetzt schon steht, NCSoft macht es, dann macht die Guerilla Games weiter ins 3.
Ja. Darum, und es würde vielleicht auch Sinn machen, so, wenn du sagst, jetzt kommt ein dritter Teil, eine Trilogie, dann ist vielleicht auch mal der Aloy ihre Story abgeschlossen, weil irgendwie ewig kannst du auch nicht immer reiten, Aloy. Oder irgendwann mal könntest du sagen, hey, das ist Aloy Trilogy, ist abgeschlossen, dann sind wir irgendwie, entweder ist sie tot, weg oder da führen, keine Ahnung was. Aber dann ist wieso mal das abgeschlossen und jetzt tun die Spieler, tut jeder selber in dieser Welt die Story wie weiter spielen, erzählen. Oh. Seine eigene Story. Weißt du, dass dann jeder seine eigene Story jetzt weiter erzählt? Mhm. Irgendwie wird das eine Aufgabe, finde ich.
Vor allem Guild Wars. Das finde ich noch sehr interessant. Ich finde, die sind auch eine der interessanteren MMOs und das läuft immer noch. Die bringen immer noch neue Content.
Ja, sicher,
also ich finde, geile Kombi.
Ich habe es nie gegamt, aber viele Kumpels von mir haben Guild Wars beide gespielt und sind mega, mega überzeugt von dem Game. Und darum ist es eine wirklich geile Kombi. Es ist nicht einfach irgendwie ein random... Weil das hat ja Sony bis jetzt einfach irgendwie falsch gemacht bei Online-Geschichten. Irgendwelche Studios angestellt oder so, die einfach keine Erfahrung haben damit und so. Und sie wollen ja sowieso jetzt irgendwie, so wie es sieht, wie es aussieht, wollen sie ein bisschen mehr auf Live-Service-Games mit Bungie und so. Das ist tatsächlich so, oder? Eigentlich, das, wo, so, wieso, dass man ja noch PlayStation hat, ist eigentlich, weil es gute, exklusive Singleplayer-Games hat. Game as a Service ist mittlerweile auch so ein bisschen ein Schimpfwort oder ein geflügeltes Wort, irgendwie finde ich so im Gaming-Bereich, das eigentlich 90% sind die eigentlich kacke. So. Sony probiert es jetzt nochmal. Vielleicht machen sie das jetzt richtig. Das kann schon sein. Das kann sehr gut sein. Aber es ist auch gefährlich. Also Sony sind nicht bekannt dafür, dass sie im Online-Bereich wirklich hure krass drauf sind. Das ist schon in der Xbox-Territorium.
Ich überlege gerade, das letzte war das von Platinum Games. Das wie hat das geheißen? Hat auf eine Art noch witzig ausgesehen. So ein Action-Game mit so komischen, so bullige Figuren mit so komischen goldigen Masken. Das geheißen. Haben sich ein Jahr schon fast wieder eingestampft. Es hat es auch auf PC gegeben, aber ich glaube, es war PlayStation und PC gewesen. Aber auch ein perfektes Beispiel. Einfach, das ist ein verdammter Flop. Also, meine, wenn du ein Online-Game nach einem Jahr wieder einstellst, shit, ich habe den Namen wirklich nicht mehr.
Ist das auch nicht mehr.
Ja, aber gut. Ja, anyhow, komm, dann noch die letzte News. Indiana Jones. Gibt's mal wieder in Serie vielleicht?
Ja, auf Disney Plus. Natürlich muss es fast, also wer ist jetzt schon überrascht, dass es Gerücht um eine Indiana Jones Serie für Disney Plus gibt. Wir haben ja noch ein bisschen zu warten bis Juni 2023, wenn dann mit Indiana Jones 5 der letzte Teil rauskommt, wo der Harrison Ford noch mitspielt. Regisseur wird James Mangold sein. Das ist, also ich freue mich mega auf den 5. Teil, weil der Regisseur ist zwei von meinen absoluten Lieblingsfilm von der jüngeren Zeit gemacht, nämlich Logan und Ford vs. Ferrari. Also wirklich, vom Regisseur her habe ich recht Hoffnung, dass Indiana Jones 5 entsprechend sicher geil wird. Jetzt wird
Variety... Aber ist der Shia LaBeouf wieder dabei?
Nein, nein, der Shia LaBeouf ist nicht.
Shia LaBeouf.
Shia No Beef, please. der ist weg. Variety, das Branchenmagazin Variety, will erfahren haben, dass man in einer sehr, sehr frühen Konzeptionsphase jetzt ist, von einer Indiana Jones Serie für Disney+. Plus. Konkret heisst das, dass man sich schon mit mehrere Autorinnen und Autoren getroffen hat, um über Ideen zu diskutieren, wie das könnte aussehen, weil eben der Harrison Ford wäre sicher nicht mehr dabei und trotzdem heisst es Indiana Jones, also der Name muss irgendwie drin sein. Aber man hat noch keine Vision gefunden, die wirklich alle zufriedenstellt. Also darum gibt es auch noch keine Details zu der Handlung. Lucasfilm selber hat abgelehnt, Stellungnahme zu den Gerüchten zu nehmen, was eigentlich so viel heisst, wie sie bestätigen, dass etwas am Laufen ist, aber könnte halt noch nichts sagen. Wie gesagt, wir sind nur mit Gewissheit, dass der Harrison Ford sicher nicht mehr wird dabei sein. Könnte er neu gecastet werden, ist die grosse Frage. Ich denke es nicht, weil es stimmt schon, der Harrison Ford ist auch schon mal beim Star Wars Spin-off Solo neu gecastet worden. Damals mit dem, Eric Eldridge oder so ähnlich. Aber Kathleen Kennedy, also die Chefin von Lucasfilm, hat selber auch schon zugegeben, das sei ein Fehler gewesen. Darum glaube ich nicht, dass sie jetzt also immer noch Chefin von Lucasfilm wird, der Harrison Ford für Indiana Jones neu casten. Ich glaube, das haben wir durch das Thema. Also es wird
aber Hm? Aber was heisst, aber man muss ihn ja neu casten. Also man muss ja einen Indiana Jones haben.
Ja, mein Gefühl ist eher so, dass es eine Art Indiana Jones The Legacy oder so etwas gibt. Also richtig, es klingt sicher cheap, oder? So à la vielleicht irgendeine Figur, wo sein Azubi ist oder Tochter.
Ah, Sohn, so Legacy, whatever. Ja, ja, okay.
The Legacy, also, weißt du, dass es irgendwie weitergeht und er hat vielleicht maximale Gastrolle drin. Hauptsache, man kann den Namen weiterhin benutzen. Oder, weil the young Adventures of, the Adventures of Young Indiana Jones, oder wie diese geheißen hat, also yeah. Quasi Priest, das hat es ja schon gegeben in den 90er Jahren. Ich glaube ja, nicht, dass man das einfach nochmal... ja. Ist im Fall.
Habe ich immer geschaut und da hast du immer gehofft, aber jetzt kommt jetzt nochmal der richtige Indiana Jones. Es ist so langweilig.
Das ist tatsächlich
einfach immer langweilig gewesen.
Aber im Fall dieser Reihe hat eine Fanbase, die Adventures of Young Indiana Jones, die hat eine Fanbase, aber ist jetzt auch nicht mein Cup of Tea. Also, auf jeden Fall, das würde man wahrscheinlich nicht mehr machen. Darum, ich tippe irgendwie auf Indiana Jones Legacy. Kann das gut werden? Es klingt furchtbar, wenn so die Idee mit der Idee jonglierst. Aber ich sage immer, es meiner Meinung nach hängt extrem davon ab, wer du in so ein Projekt reinholst. Wenn du jetzt zum Beispiel bei Star Wars schaust, Boba Fett, hast du als Showrunner den Robert Rodriguez gehabt, der schon bei Mandalorian in der zweiten Staffel die mit Abstand schwächste Episode meiner Meinung nach beigetragen hat, die sechste. Und wenn der als Showrunner dann nimmst, eine Serie, habe ich dort schon wenig Hoffnung gehabt. Das gleiche bei Obi-Wan. Das haben wir da auch schon im Podcast darüber geredet. Das ist ja Deborah Chow. Showrunnerin gewesen. Und schon bei der habe ich schon im Vorfeld gesagt, ich weiss nicht, bei Mandalorian hat sie zwei, in der ersten und in der zweiten Staffel je Erfolg gemacht. Und das sind schon nicht meine Lieblingsepisoden gewesen. Leicht mulmiges Gefühl. Hingegen bei Andor hast du Tony Gilroy, der im Star Wars Universum zwar bis jetzt nur die Reshoots von Rogue One gemacht hat, aber in diesen Reshoots ist die wahrscheinlich ikonischste Szene von der ganzen Disney Star Wars Ära entstanden, nämlich die mit dem Darth Vader in die Hallways sind. Also dort habe ich wirklich das Gefühl, ja okay, und Tony Gilroy hat ja auch sonst geile Shit gemacht vor Star Wars. Also dort habe ich das Gefühl, das ist ein feiger Typ. Und siehe da, Andor ist im Moment, also ich habe jede Woche habe ich wieder das Gefühl, die wird immer besser, diese Serie. Also ich liebe Andor. Es ist also möglich.
Shit, Mann, ey.
es ist möglich, auch unter Disney geile Shit zu machen. Es kommt einfach darauf an, wer man einsetzt. Mandalorian selber, wo ich liebe, ist vom John Favreau und Dave Filoni. Dave Filoni hat auch schon Clone Wars gemacht, wo ich geil finde. Also, wenn du ein bisschen schaust, wer involviert wird und was sie sonst schon so gemacht haben und du merkst, dass doch, das gefällt und die haben eigentlich gutes Zeug gemacht, hätte ich sogar gute Hoffnungen für ein Indiana Jones Legacy, whatever. Oder wenn es einfach irgendwelche Typen
sind, Legacy. Wo du
schaust, Legacy, sorry. ich und Englisch, ich bleibe lieber bei Deutsch. Vermächtnis. Indiana Jones, das Vermächtnis. oder so etwas. Ja, dann, und du siehst, es kommen irgendwelche Nullen dort oder irgendwelche Leute, wo du schaust auf IMDb, was haben die vorher schon gemacht? Halloween Ends, oh fuck, oder irgendwie so.
Ja. Ah, da bin ich dann noch gespannt. Hey, aber logisch, grundsätzlich ist ja bei allem so. Gute Geschichte ist eine gute Geschichte.
Richtig.
Und genau, für mich interessiert es so, auch nur, mir ist egal schlussendlich, wie es heisst. Ich frage mich dann einfach genau, wenn es Indiana Jones eine Reise sein und der macht gar nicht mit, dann fragst du auf eine Art, okay, dann habt ihr einfach den Namen, damit ihr den Namen habt. Mhm. Und geht es dann einfach ein bisschen um Schatz suchen. Es würde mich auch nicht stören. Also mir ist eigentlich alles gleich. Schlussendlich, ich finde das Setting hat mir schon immer gefallen. Die Abenteuer, die so Anfangsjahrhundert, also vom letzten, oder 40, 50 Jahre und solche Schatzsuche. Ich finde das immer ein geiles Setting. Darum habe ich auch hier, der mit dem The Rock, der Ding Cruise, Jungle Cruise, all das Zeugs. Ich finde das geil. Es gibt nicht so viel von diesen Abenteuerfilmen. Da bin ich immer zu haben. Von dem her.
Es kommt wirklich auf die Ausführung drauf an. Extrem auf die Ausführung. Und die siehst halt ein bisschen an den Leuten. Ein anderes Beispiel ist noch Matt Reeves, der The Batman gemacht hat. Wo rauskommst, The Batman kommt mit dem Robert Pattinson. Und am Anfang die ersten Set-Fotos gesehen hast, irgendwie von ihm irgendwie so, die Leute haben dann gesponnen und gefunden, nein, das wird doch nicht schon wieder The Batman da. Wir haben das erst gehabt mit Snyder und Justice League gehabt und überhaupt und sowieso. Und ich habe gesehen, wait, Matt Reeves, was hat er gemacht? Er hat die neue Planet of the Apes Trilogie gemacht, wo ich fantastisch finde. Okay, wenn so einer The Batman macht, das könnte vielleicht etwas werden. Und siehe da, The Batman ist ein fantastisch geiler Film, wie ich finde. Oder? Also, ich finde immer, schaut auf die Leute, die das Zeug machen, schaut ein bisschen ihre Filmografie, ihre Vorgeschichte an. Wenn die geile Shit vorher gemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das gut kommt, sehr, sehr hoch. Auch wenn die Idee im ersten Moment furchtbar tönt. Aber es sind fähige Leute und die haben eine Vision im Kopf und die wissen, wie man das macht und umsetzt. Und ja,
achtet immer. Ich finde, man sollte immer voreilig motzen und über alles schimpfen.
Nein, scheiße. Ja, weißt du, das ist sogar besser. Indiana Jones, das Vermächtnis. Wenn sie einen geilen Typ Showrunner holen, könnte sogar das auch geil werden, oder? Ja, wenn es ein verdammter Rip-Off ist oder einfach ein Cash-Grabber. Aber ja, ja, mhm. ja.
Also
ja.
gut, komm, Cash Grab, dort, und das geht zu euch auch im nächsten. Die ewige Serie, wo jeder wirklich mittlerweile, habe ich das Gefühl, läuft sie wieder. Jedes Halloween kommt ein neuer Halloween. Auch wenn es manchmal heisst, es ist der letzte. Und jetzt heisst er Halloween Ends und ist es Ende, Luca.
Ja, also ich will es schwer hoffen. Ich will es schwer hoffen. Die Regie hat David Gordon Green geführt. Das ist ja wie Halloween, das ist jetzt schon das zweite Reboot eigentlich. Es hat jetzt erst schon mal in den 80er Jahren Halloween 1 natürlich, der legendäre von John Carpenter, mit Jamie Lee Curtis in der Hauptrolle. Dann hast du dort auch zwei Teil, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter gehabt. Dann haben sie es mit, ich glaube, im Jahr 2000 mit H2O, also irgendwie Halloween 20 oder so.
Das war ein Name gewesen, hey.
Haben sie es ja wie dort schon alle so quasi rebootet und gesagt, nur noch Teil 1 und 2 ist Kanon und das ist jetzt der neue Abschluss von der Trilogie. Und dann ist 2018 ist dann schon wieder das neue Reboot rausgekommen von Halloween, also einfach Halloween geheißen hat. Und der hat dann gesagt, nur noch der erste Teil ist Kanon, Teil 2 auch nicht. Und dann ist 2018 ist Halloween Kills gekommen und jetzt Halloween Ends. Oder vielleicht also mit der Jahreszahl nicht. Anyway, das ist einfach die neue Trilogie. Und Leute, das ist wirklich ein absolut grösster Hurenscheiss-Brunz. Der Halloween Ends ist wirklich einfach nur
Scheiss. Ach, wirklich?
Also, der erste Halloween,
wo... Hast du doch vorhin gesagt, das sei etwas vom Besten zum Morgen.
Ja, ich weiss. Ich kann mich verarschen. Nein, es ist wirklich eine verdammte Verarschung. Es ist eine riesige Verarschung von Kundinnen und Kunden, von Moviegoers. Es ist schlicht und einfach kein Halloween-Film, weil der Michael Myers hat in Halloween Ends bestenfalls eine Nebenrolle, wenn nicht sogar nur ein Cameo-Auftritt. Und das meine ich so. Er kommt praktisch nicht vor in seinem eigenen Film. Du siehst, wenn du den Trailer schaust, alles, was du im Trailer siehst, Ich sage mal, das ist kein Spoiler, weil es ist im fucking Trailer, stammt aus den letzten 10 bis 20 Minuten vom Film. Also wirklich. Das ist das. Was vorher passiert, ist, was ist die Synopsis? Wir erinnern uns, in Halloween Kills, also im zweiten Teil, hat ja die ganze Stadt Jagd auf ihn gemacht und er hat dann aber die halbe Stadt irgendwie, wo ihn überfallen hat, killed und ist dann verschwunden. Ist dann weg, irgendwie verschwunden und er ist jetzt irgendwo noch da. Und jetzt sind wir da in Halloween Ends, 4 Jahre später. Der Corey, irgendein random Dude, tötet aus Versehen ein Kind von zwei reichen Eltern, wo er eigentlich hätte so eine Babysitter. Ist leider wirklich ein dummer Unfall gewesen, er hat es nicht so gemeint. Die Polizei und so hat ihn auch freigesprochen, aber die ganze Stadt hasst ihn jetzt dafür. Und er wird halt immer ein bisschen, verkasst, man macht Sprüche über ihn, er wird ausgrenzt und so. Und er verliebt sich dann aber in die Enkelin von der Laurie, eben von der Jamie Lee Curtis, ihre Figur. Sie verlieben sich ineinander und dann fängt der Romance zwischen den beiden an. Und obwohl sie ihn eigentlich so ein bisschen einen guten Einfluss will auf ihn haben, fängt er trotzdem, weil halt alle ihn hassen und immer auf ihn einprügeln, so langsam auf den Weg, so auf den düsteren Pfad zu gelangen. Und so wird immer doch ein bisschen böser und böser und böser. Wie so ein gewisser Michael Myers. Ah. Wo aber, wie gesagt, im Film praktisch nicht vorkommt, aber das ist die Story. Und wenn du jetzt also das hörst und dich fragst, ja, wo bleibt jetzt der Michael Myers? Ja. Dann fragst du genau das Gleiche, wo ich mich nach einer Stunde im Kino gefragt habe. Wo bleibt der fucking Michael Myers? Was geht jetzt da? Wer ist der Corey? Was interessiert mich dem seine Romance? Ist das jetzt ein Teenie-Romance? Ich bin doch da Halloween am Schauen. Von mir aus ist das eine Story, die irgendwo Platz hat, wo ein Kommentar über die Gesellschaft soll sagen, wie sie aus einem guten Menschen Bösen kann machen, whatever, so wie bei Joker. Aber...
Ja, die haben gemerkt,
ich will das funktioniert.
Aber ja. Ah, ja, Joker hat auch funktioniert. Wir wollen das auch so, oder?
Ja.
Nein. Ich habe es eben noch die lustigen Dinge Reviews da immer.
Wahrscheinlich Angry Joe oder
Pitch Meeting.
Pitch Meeting, ja.
Aber richtig. Der kommt ja alles immer blöd über, oder?
Ja.
Und ich habe aber auch gefunden, es klingt absolut beknackt.
Ich habe das auch
gesehen. Und ich habe nachher hat aber einen, wo ich am Podcast höre, der ein Ur-Horrorfilm-Fan ist. Und der hat ich habe nur sein kurzes Twitter-Ding gesagt, er hat den eigentlich noch lustig gefunden. Es ist natürlich ein Trash, aber er findet auch, es passt zu Halloween, weil Halloween ist schon immer etwas völlig ein absurder Scheissdreck gewesen, wo ein Mörder mit einer umgedrehten Star Trek, wie heisst er, William Shatner-Maske eigentlich Leute umbringt, weil es ist schon eine William Shatner-Maske.
Ja.
Und dann hat er das eigentlich noch witzig gefunden. Aber ich habe jetzt auch so, was ich so davon gehört habe, tönt trotzdem scheiße. Aber ich müsste, glaube ich, mal schauen, weil ich könnte mir es noch vorstellen, dass er einfach, weil er so blöd ist, irgendwie unterhaltend ist.
Ich wünsche es wirklich von ganzem Herzen. Ich kann nichts gut an diesem Film wirklich gewinnen. Außer du sagst mir, du schaust nur die letzten 20 Minuten vom Film, dann bekommst du das, was du gehofft hast. Alles andere an diesem Film ist wirklich so, warum bin ich eigentlich, der Film dauert 1 Stunde 50 Minuten insgesamt. Du bist eine anderthalb Stunden da und denkst, was schaue ich eigentlich? Ich bin nicht für das, ich kann nicht für das sein. Also, ein anderer Reviewer hat es auch sehr geil gesagt. Er hat gesagt, seine Theorie ist, jemand hat ein Drehbuch gehabt, er hat das Ende gehabt. Halloween Kills, das Ende, die letzten 20 Minuten, geil. Fuck, mir fehlt noch ein ganzer Anfang. Ich rufe mal meinen Kollegen an. Hey, hallo, ich habe gehört, du hast da so einen Film über so eine Teenie-Romance und einer, der ein bisschen... Aber dir fehlt noch ein Ende, oder? Du hast noch kein Ende. Was meinst du, wenn wir unsere Drehbücher zusammen irgendwie kommen? Es geht schon irgendwie. Wir nehmen dein Drehbuch und mein Drehbuch mischen, um dann im Marketing... Ja, Halloween, nur Michael Myers. Alles, was vorkommt, ist egal, braucht es nicht im Marketing. Ach, mach nur Halloween. Etwa so eine Shitshow muss abgelaufen sein. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Weil also das Marketing... Das ist unbestritten eine Verarschung. Das finde ich schon auch.
Ja.
Weil irgendwie, das, was du siehst, genau, das ist etwas ganz anderes, finde ich.
Total.
Der Film für sich kannst du immer noch finden, hey, schau, jetzt haben wir mal irgendwie etwas versucht. Ja. Einfach, wir machen mal einen Film ohne Michael Myers. Hat dann nämlich auch schon gut funktioniert. Aber so im Trailer hast du das Gefühl, genau.
Es ist das ultimative letzte Duell zwischen der Laurie und dem Michael Myers.
Also ich empfehle euch, dann schaut, wenn ihr schon einen Halloween wollt schauen, ohne Michael Myers, dann schaut Halloween 3, The Season of the Witch. Der ist nämlich wirklich geil. Das ist auch einer, der hat schon so eine Cult-Following, aber ist auf eine Art auch so ein bisschen unterbewertet. Und ich habe den auch geschaut und einmal gedacht, kommt jetzt mal der Michael Myers noch? Und der kommt er aber nie. Und der Film ist verdammt gut. Also der ist ganz geil.
Ja,
ja gut, Halloween ends dafür nicht. Gut.
Also wirklich, wenn ihr den nicht gesehen habt, dann habt ihr absolut nichts verpasst. Absolut nicht.
Also, kommt dann habe ich noch ein Doku, wo ich habe den Kickstarter unterstützt von, ich glaube, was ist der richtige Name? Mike Mignola Drawing Monsters heisst sie, ist der offizielle Name. Und eben, es geht um den Mike Mignola, das ist der Comic-Künstler, den also, man natürlich am besten von Hellboy kennt. Und es ist so ein typisches Biopic, wo seine Geschichte zeigt, mit zahlreichen Leuten redet, also er ist auch ein bekannter Schauspieler.
Also es ist ein Doku, nicht so ein Biopic?
Ja, sorry, eine Dokumentation, genau.
Okay.
Und ja, also ich finde es einfach, es packt mich immer mega schnell, ich habe es noch nicht fertig geschaut. Ich habe es gestern auf dem Cross-Trainer einfach die Hälfte geschaut, glaube so eineinhalb Stunden. Hat es nicht brutal lang. Aber er ist ein hure sympathischer, es ist ein richtig sympathischer Doku. Er ist so ein Aufgestellter mit Humor und erzählt dann einfach so die typische Geschichte, wie du irgendwie mal, wenn du zu Amerika willst, im Comic-Business damals vor allem, der ist ja, ich schätze mal, der ist über 50 oder sogar noch älter, nein, mal über 50 irgendwo, fängst du bei Marvel an. Es geht ja nichts. Es geht Marvel und es geht DC oder zumindest damals. Und dann fängst du einfach mal an, so als... Zeichnest irgendjemand und er hat einfach irgendwie, bei ihm ist interessant, der hat wie so die Sache, die du hast müssen als Comic-Künstler von Superhelden. Du musst Superhelden, Häuser und Auto irgendwie, das musst du irgendwie können zeichnen. Das hat er alles irgendwie nicht können. Er hat einfach können Monster zeichnen und er wollte Monster zeichnen und dann hat er, hat dann irgendwo eine Lösung meistens gefunden und hat, glaube ich, dann das erste Mal einen Erfolg gehabt, hat er eben können so ein Batman-Special, dann halt für DC, so ein Crossover mit Vampir irgendwie, wo dann der Batman und so auch so ein wie ein Monster aussieht. Und das ist dann auch recht gut angekommen. Und dann hat er irgendwann mal so seine Bestimmung auf eine Art gefunden mit dem Hellboy. Und ja, es ist einfach, also wirklich, wenn ihr Comics geil findet oder natürlich Hellboy, kann ich es wärmstens empfehlen. Mich hat es jetzt mega, mega gepackt. Mega sympathisch zum Schauen und mit der Begeisterung und die Zeichnungen, die er macht. Und eben, es hat mich gerade wieder fasziniert. Ich hätte am liebsten gerade alle noch gekauft, die ich noch nicht habe. Weil der Stil von dem finde ich schon, der ist, heute ist er vermutlich nicht mehr einzigartig, weil es natürlich viele kopiert haben. Aber sein Original ist gleich immer noch besser. Also sie sagen es eben auch, er tut wie so reduziert zeichnen. Oder? Also weißt du, irgendwie M ist schon. Es ist mega viel schwarz und eigentlich durch das scheinen die Sachen, die er zeichnet, stichen dann extrem raus und so. Und Also ganz geil. Also wenn ihr es nicht kennt, Mike Mignola, also Mignola geschrieben, müsst ihr eh mal schauen. Und, also nicht nur wegen dem Hellboy, der hat sonst sehr geile Sachen. Genau. Wo schaue ich? Ich habe es von vorher auch noch versucht nachzuschauen. Weil ich den Kickstarter bekommen habe, ich kann es nicht einmal abladen. Ich muss wirklich auf einer Webseite das schauen. Ich habe dann noch geschrieben, kann ich den auf Vimeo irgendwie in meiner Bibliothek hinzufügen? Und nein, momentan kannst du es nur über das Kickstarter. Und ich glaube, du kannst im Fall eben. Du kannst es eben nicht einmal mehr unterstützen. Es gibt einfach so Screenings. Aber sonst geht mal auf die Kickstarter-Seite. Vielleicht kann man es gleich noch irgendwas hier kaufen und ich habe es jetzt einfach nicht gesehen. Und genau, aber sonst wird er dann, es gibt ihn dann sicher demnächst auch sonst zugänglich. Aber eben, es gibt so Screenings überall, nicht nur in den USA, wo man den Film schauen kann. Ja, und dann, hey, ist mir noch Sinn gekommen, haben wir nie über Severance geredet? Ich habe vorher kurz noch nachgeschaut in den Podcast und ich habe es nicht gefunden. Ich
glaube es auch nicht.
Ihr habt es dann von nicht gesehen?
Nein.
Weil ich habe es endlich fertig geschaut. Das ist ja die, ich muss es nämlich gleich noch schon sagen, ich habe sie ja eh immer gut gefunden, aber ich habe es jetzt endlich fertig geschafft, obwohl es nur irgendwie 8 Folgen gewesen sind. Und Severance ist so eine Apple TV, wie heisst es? Apple TV Plus? Irgendwie.
Apple TV Plus Mal, jetzt weiss ich, von was du redest. Aber ich habe es nicht gesehen, aber ich weiss jetzt, von welcher Serie du redest. Ja.
Hey, ich kann wirklich sagen, sensationell. Also auch eine, vor allem so, es ist immer gut gewesen, aber dann mit den letzten 2 Folgen wird so, fuck. Oh fuck, Mann, das ist richtig, richtig, richtig gut. Die Story ist eigentlich auf eine Art einfach erzählt. Das ist so eine Firma, wo Lumen, glaube ich, heisst sie. Und dort kannst du wie deine Persönlichkeit, dein Hirn splitten irgendwie. So, du gehst in die Firma rein, dann snappt es und dann switcht deine Persönlichkeit, dann gehst du arbeiten und das eine weiss nichts vom anderen. Also, beide Persönlichkeiten wissen, dass sie Teil von dem sind. Aber es ist wirklich, sobald er in den Lift geht, in dem Haus, dann switcht es, oder? Und so kannst du halt wie irgendwie... Du musst nie arbeiten auf eine Art, oder? Weil du gehst zum Arbeiten und nachher switcht es und du bist einen Moment später, fährst du wieder heim vom Arbeiten, oder?
Ja, so. Also die eine Persönlichkeit, aber die andere ist ja nur am Arbeiten dafür.
Die schafft nur, ja, genau. Und natürlich, Lumen ist natürlich dann... Du merkst es von Anfang an, oder? Das ist irgendwie... Die hat dich Dreck am Stecken, oder? Und logisch ist das nicht geil. Und am Anfang finden die Mitarbeiter, du folgst nämlich wie so einem Vierergrüppli in so einem, ich weiß auch nicht, wie man sich ein Apple-Büro von Art vorstellt. Das ist alles so total steril und hat einen mega geilen Stil. Und es ist einfach alles so geheimnisvoll und sie erfinden dann langsam so ein bisschen mehr über die ganze Firma raus, weil sie wissen nicht mal, was sie machen. Sie sind einfach so komische Computer, die wie ein alter Commodore oder so aussehen, mit einer super geilen Tastatur, die eben der Kevin sicher geil fand. suchen sie irgendwelche Zahlen. Also, niemand weiß, was sie machen. Und dann gibt es aber auch andere Abteilungen und es ist einfach... Hure spannend, hure gut gespielt, wirklich eine abgefahrene hure Story, visuell ganz geil, der Sound auch, also wirklich von A bis Z und wirklich dann die letzten 1-2 Folgen, wo es dann einfach noch ein bisschen mehr rausfindest, sind dann wirklich die Höhepunkte. Also ich, ganz geile Twists drin. Severance, kann ich wirklich sehr empfehlen. Es sind so 40 Minuten Folgen, 8 Stück. Wirklich.
Also das ist ein Beautiful Sunshine of the Spotless Mind. Und dann mal gesehen, du kannst jetzt die Erinnerungen löschen an vergangene Beziehungen und so. Also so ein bisschen,
ja. Genau, das Konzept ist da sehr spannend und natürlich dann die einen, wo es gibt dann auch Widerstand natürlich gegen die Firma, die finden, hey, das ist doch einfach, was ihr da macht, das ist irgendwie moderne Sklavenhaltung und so. Und eine interessante Idee und vor allem der Ben Stiller macht diese Serie.
Ja.
Das ist ja so außergewöhnlich irgendwie, oder?
Von ihm würdest du so etwas gar nicht erwarten, dass er so ein sehr ernstes Material macht.
Ja, mal. Also der hat schon ein paar...
Mittlerweile, oder?
Mittlerweile schon, ja.
Nein, er hat schon viele Sachen gemacht, ja. Vor allem, wenn er irgendwie im Hintergrund als Produzent auftritt, als Schauspieler. Ja, geht aber auch als Schauspieler. Ja, stimmt schon.
Ähm, Ja, genau. Also komm, dann wechseln wir doch noch in die Spielecke. Und du, Simon, du hast Victoria gespielt.
Yes, yes, wieder mal. Ganz grossartig. Ich habe dir irgendwie geschrieben, geil, ich habe 6 Stunden gespielt und ich komme weniger draus als am Anfang. Victoria 3 ist das neueste Grand Strategy Game von Paradox. Paradox sind die, die haben so ein bisschen Europa Universalis und Crusader Kings und also Zweite Weltkrieg. Wie heißt es jetzt schon wieder? Haben sie noch so aus? Ah, Hearts of Iron und so. Das sind ihre Dinge. Im Prinzip siehst du immer eine Weltkarte und die drauf übernimmst du die Rolle von einem Staat. Und das kann aber sein von, also du kannst wirklich alles nehmen. Du kannst die Schweiz nehmen, bei Victoria 3 jetzt zum Beispiel, wenn du das willst.
Ach krass. Wirklich?
Ja, sicher. Du kannst wirklich alles nehmen und dann nachher dort geschickt lenken und zwar so eben im viktorianischen Zeitalter. Es fängt so ein bisschen an, 17 irgendetwas, glaube ich. Und, nein, 18, nein, stimmt nicht, 1830 oder 1840 fängt es etwa an und dann kannst du bis quasi an den Ersten Weltkrieg und dann kannst du spielen. Und das ist also voll, es ist voll Industrialisierung dann und mega so Kapitalismus, wo Marktkapitalismus so anfängt schaffen. Und das heisst, du steuerst nicht die Firmen, die dies in deinem Land arbeiten, aber du kannst so ein bisschen, du kannst sie zwar wie bauen, aber schlussendlich müssen die selber für sich Geld machen. Und es geht vor allem um deine Bevölkerung, dass die zufrieden ist, weil vor allem politisch wirst dann nachher gibt es dann verschiedene Interessensgruppen, die dann Parteien gründen und so und dann nachher kannst du halt die irgendwie beeinflussen. Wenn jetzt natürlich irgendwie der Landowner, die sind irgendwie, haben die einen, fühlen sich irgendwie vernachlässigt, wenn du ihnen natürlich Land wegnimmst, dann dafür aber die Industriellen fühlen sich vernachlässigt, wenn man alles verstaatlicht und so. Und dann musst du immer so ein riesen abwägen untereinander, welche Gruppe das jetzt echt am meisten dir etwas nützt, damit du nachher kannst grösser werden und expandieren. Kannst natürlich auch Krieg führen, aber der Fokus liegt wirklich nicht so im Krieg, als vielmehr in der Expansion halt auf wirtschaftlichen Weg mit neuen Märkten erschliessen etc. Es ist ultra komplex für den ersten Moment, aber es ist ja wieder huere Fun. Aber eigentlich schaust du nur in einem Excel zu, wie Grafen aufgehen.
Also gut, aber tust du dann fast unterverkaufen, visuell ist dann nämlich schon geil.
Also nein, es sieht visuell schon super aus. Also eben, das ist die ganze Welt.
Weißt du, was meinst du?
Ja, es ist die ganze Welt und du kannst natürlich dann je nachdem, aber ich meine, schlussendlich die Karte, die es dort hat, du klickst ja eigentlich schon innerlich so ein bisschen durch Menüs, dann immer wieder so, irgendwie, ja, dann passiert halt irgendwie, ein Priester ist verwutscht worden in einer Affäre, und nachher kannst du den irgendwie absagen, damit, weil wenn du das Kirchenoberhaupt hassest, dann sind halt aber irgendwie die Gläubigen sind nachher hässig auf dich, dann bekommst du wieder weniger Prestige und so. Es ist wirklich so ein bisschen,
ist es wie Crusader Kings?
Nein, es ist absolut etwas komplett, aber komplett verschiedenes. Komplett verschieden. Bei Crusader Kings. Bei Crusader Kings geht es darum, dass du spielst du eigentlich eine Rolle von einem Herrscher, und zwar rollenspielmäßig, und musst schauen, dass deine Töchter gut verheiratet werden und damit du möglichst den Nachfolg hast und dass deine Familiendynastie gestützt wird. Und dort hast du also, wie siehst du, dann bis in den letzten Stammbaum raus. Es ist eigentlich Song of Ice and Fire, ist Crusader Kings. Und du siehst bis in den letzten Stammbaum, welcher Bastard jetzt irgendwie ein Anrecht auf welche Länder hat und so. Bei Victoria ist none of that. Absolut nichts. Es geht wirklich nur darum, dass du dein Volk zufrieden lassen und schauen, dass eigentlich der wirtschaftliche Aufschwung stattfindet. Also du musst
Nein, das ist schon klar. Aber spielerisch, habe ich das Gefühl, weißt, ist es auch so ein indirektes Spiel. Du tust nicht deine Truppen verschieben und so, sondern es läuft eigentlich alles über so Entscheidungen, politische und wirtschaftliche, die
dann genau. Also es läuft aber eigentlich darüber, dass du, du musst einfach schauen, dass du möglichst viel Steuern bekommst, damit du Kohle hast, um nachher in deinem Land wieder können investieren. Und du musst schauen, dass die politische Stimmung in deinem Land so ist, dass es dir zuträglich ist, dass es nicht eine Revolution gibt und so. Genau. Ja. Aber es ist schon komplett etwas anderes als Victoria. Es ist auch nochmals als Crusader Kings. Es sind alle auch Europa Universalis, es ist auch komplett anders. Aber die Grundelemente sind die gleichen. UI sieht sehr ähnlich aus und so.
Ja.
Aber da geht es wirklich einfach um Märkte und um Handel und so. Und das dass du nachher auch irgendwie schaust, dass halt dann Ja, weil irgendwann kommt ja dann die Dampfmaschine, dann tust du all deine alten irgendwie oder Locken, oder dann hast du plötzlich den Zug, wo dir mega ermöglicht, mega schnell so deine Ware hin und her zu transportieren, aber der kostet einfach verdammt viel. Und dann musst du ein bisschen abwägen, lohnt sich das, die Investition in die nächsten 20 Jahre, oder ab wann mache ich das und so. Und wenn du aber der Erste bist, der den Zug hat, dann hast du das mega Prestige, weil die ganze Welt schaut nachher auf dich. Das heisst, und das Ziel vom Game ist eigentlich schlussendlich das, und das ist aber bei allen Paradox Games, das setzt du dir selber, oder? Wenn du die Schweiz übernimmst, ist es fast unmöglich, das Ziel Weltherrschaft. Irgendwie geht es schon, aber du musst dann halt einfach irgendwie, kannst sagen, okay, ja, ich will jetzt einfach irgendwie einen Meeranstoss mit der Schweiz und will irgendwie anfangen, Afrika zu kolonialisieren. Das kannst du zum Beispiel, das wäre irgendwie möglich. Mit geschicktem Vorgehen oder so. Oder ich will irgendwie, dass wir die grösste Handelsnation sind für irgendetwas. So Sachen sind dann möglich, oder? Aber Ziel musst du dir selber machen, Victoria. Ja. Es gibt nicht eins, es gibt so gewisse Szenarien und so. Und dann hast du irgendwie, ja, okay, mit Japan musst du irgendwie möglichst irgendeinen Teil von China rein und so. Das kannst du schon machen. Aber das Fun an diesen Games ist eigentlich, dass du selber, dass die Story, die dir erzählt wird vom Game eigentlich. Mhm. Weil es ist ja immer anders, oder? Plötzlich überfällt die Österreich, wenn du mit der Schweiz spielst, aber im nächsten Game hast du plötzlich eine Allianz mit Österreich und machst irgendwie ganz Deutschland kaputt und so. Und das ist dann richtig, das ist einfach das Lässige. Das sind so Games, wo Stories, das Game erzählt die Stories, nicht eine vorgegebene Story. Das finde ich immer sehr nett. Aber ich habe jetzt erst mit Chile, das ist so ein bisschen das Tutorial-Land. Ja. Mit Chile bin ich jetzt so ein bisschen dran. Aber weißt du, ich könnte schon irgendwie 20 Stunden
zocken. Kann man sagen, 20 Stunden und man ist im Tutorial noch irgendwie...
Nein, das Tutorial ist noch nicht fertig. Nein. Ja, 20, nein, ist wirklich noch nicht fertig. Aber ich komme langsam ein bisschen rein. Schlachten komme ich noch nicht richtig draus. Ja. Und so. Es ist noch nicht alles easy. Dann weißt du, es wird auch komplett gaga. Du kannst dann irgendwie auch so Handelshäfen auftun in Asien, weißt du, so wie Macau oder Hongkong oder so. Das ist alles mit drin simuliert. Es ist wirklich so. Also wer so ein sich reinfuchsen will und ein bisschen Zeit hat für etwas Kompliziertes, wo man aber auch keine Angst muss haben, weil man kann ja dann immer Saves kommen, wenn man das will und so. Es ist wirklich teilweise so, dass es so Butterfly-Effekt. Oder du denkst, okay, jetzt ist geil, ich mache jetzt da noch eine Kohlemine auf und nachher fängt meine Wirtschaft richtig an brummen, weil ich brauche ja Kohle, damit ich nachher kann irgendwie Eisen schmelzen und das Eisen nachher, wenn ich die nachher den Blasbalg aktiviere, dann mache ich so viel mehr Eisen, aber weil du das irgendwie so dort etwas hast du nicht beachtet, dann geht die ganze Wirtschaft zusammen. Ich kopf nein! Dann musst du Schulden machen und nach und nach Schulden machen. Die Leute werden hässig, es gibt eine Revolution. Und du denkst, fuck, wieso habe ich das nicht berechnet? Oder so. Aber das ist recht, das ist recht fun. So irgendwie. Es hat eben auch so ein bisschen Siedler-Vibe, ja, wie die Siedler oder Anno, wo du so ein bisschen halt, weißt du, musst ja irgendwie Mehl machen, damit nachher kannst du Brot machen, damit nachher bla bla bla. Ja, genau. Hat es auch, aber es ist viel so ein bisschen, also das ist viel einfacher. Also du musst einfach halt irgendwo her die Produkte herbekommen, die sie brauchen, oder? Du brauchst irgendwie Holz, wenn du eine Möbelfabrik hast. Wenn du jetzt aber kein Holz hast, dann ist eine dumme Möbelfabrik aufzu, außer du hast einen guten Handelspartner. Also, und das ist so ein bisschen der Mechanismus, den du eigentlich drin machst. Ja. Und nachher
wirklich. Also komm, ich habe auch noch... Gut, das ist Victoria, geht es nur für PC?
Victoria 3 geht es für PC und für Mac OS X.
Ja, genau.
Und für Linux, glaube ich sogar.
Okay. Ich habe noch etwas ganz verreckt zu Early Access. Haben sie uns mal den Code geschickt und ich bin letztens darüber gestolpert und gefunden, komm, jetzt probiere ich das gleich noch aus. Der heisst Priest Simulator. Simulatoren. Priest, ja, wie Priester.
Okay, genau. Okay.
Priester Simulator. Etwas vom Weirdesten, was ich je gegamt habe. Ich habe nur eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde gespielt, aber ich möchte es euch einfach mal geben. Mindestens einen Trailer. Ich glaube, es ist ein... jetzt weiss ich es nicht mehr. Ich habe gemeint Polnisch, aber ich bin nicht ganz sicher. Es fängt irgendwie an, du bist irgendwie ein komischer Vampir, Dämon, aber du bist irgendwie in der Hölle und dann kämpfst du mit irgendeinem möglichst irgendeinem Dämon runter zu Metal-Musik, wo dann wirklich so ein bisschen... wo die sich an Doom erinnert, oder? Also wirklich, du läufst einfach im Kreis und dann sieht ein Dämon und dann aber gleichzeitig bist du Teil von einer Fernsehsendung und irgendwie, du musst da irgendwie Followers generieren und dann geht's aber, dann wechselt es irgendwie zu der Oberwelt, zu unserer Welt, wo irgendein komischer Priester, ein korrupter seine Schöfli versucht zu überzeugen. Er hockt einfach irgendwie von seiner kleinen, weißt du, wie so in einem Wald, in so einer Mörderhütte, aber es ist halt seine kleine Kille und vorne dran komische Gestalten, die seine Anhänger sind. Und dann sagt er, hey, schau, vertraut mir, ich kann da irgendwelche Teufel beschwören. Und dann holt er dich aus der Hölle raus und du kennst den und sie kennen dich auch, weil du bist berühmt irgendwie. Du verstehst nichts. Und, und irgendwie der Priester sieht aus wie so eine Sockenpuppe und du siehst irgendwie einfach irgendwie komisch aus. Die anderen sehen alle aus wie so komische Strohfiguren. Es ist alles weird. Und dann schickt er dich in die Kirche rein, dann musst du irgendwelche Items sammeln oder Kreuze und die schnitzen. Und ey, es ist alles weird. Aber es ist irgendwie, es ist nicht langweilig. Es ist irgendwie... Es ist so abgefahren und kreativ, dass ich gefunden habe, ey, ich muss das nachher weiterspielen. Du kannst schon lange nicht mehr so etwas erfrischend anders. Und nicht einfach, es ist nicht einfach nur blöd, ja. Weißt du, es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, es steckt noch einiges wirklich noch drin, es hat auch gute Wertungen und es ist noch Early Access. Mhm. Hey, aber ich muss da mal einen Blick drauf werfen.
Ja.
Es ist der Trailer Priest Simulator. Man kann es fast nicht in Wort fassen, es ist wirklich sau weird. ich melde mich sonst noch mal, wenn ich nachher weitergezockt habe. Und dann habe ich noch etwas, was einfacher zu beschreiben ist. Von dem haben wir ja schon mal geredet, weil ich an der Gamescom gespielt habe. Hero of Nostalgia.
Ah, ja.
Und das kannst du wirklich am einfachsten beschreiben. Es ist wie ein Dark Souls, aber du bist ein Strichmännchen. Und dann gibt es auch noch eine Erzählstimme, wo das Ganze so ein bisschen in einem lustigen Ton, so typischer britischer Erzähler, so ein bisschen wie Stanley Parable auf eine Art, wo das erzählt. Und das ist... Ja, aber sonst wirklich spielerisch. Also wenn vorher ein Dark Souls oder ein, wie hat das von diesem Jahr geheißen?
Elden Ring
gespielt hast, genau so. Mit leichter Schlag, schwerer Schlag, Blocken, Ausweichen, Energieleisten, Gegner, die dich mega schnell runterhauen und überrumpelt. Eigentlich nur schöne Grafik. Eben, am Anfang bist du wirklich einfach ein Strichmännchen. Aber du kannst natürlich eine Rüstung anlegen und irgendwann, wenn du den Helm und so hast, siehst du wieder aus wie ein ganz normaler Held.
Ah, das ist aber auch ein Augenzwinkern an Dark Souls, weil du machst den geilsten Charakter, aber der ist sowieso immer in der Vollrüstung. Du siehst ihn eh nie. Das ist eigentlich nicht geil.
Es fängt eigentlich auch an, dass du das ganze Zeug erstellst und dann kannst du deinen Charakter designen und nachher im nächsten Moment bist du einfach ein Strichmann. das ist genau für gar nichts gewesen. es ist eine recht fantasievolle Welt. Bis jetzt ist es... Dark Souls ist am Anfang auch nicht... sackschwer. Also ich bin auch schon gestorben, eben, weil man stirbt schnell, aber bis jetzt so die ersten Bosse sind relativ einfach gewesen. Du hast auch typisch so den Lebensding dran, wo kannst nehmen, wo dann irgendwie eine Sekunde kostet, bis du ihn wirklich genommen hast. Und noch eine interessante Welt mit schrägen Gestalten. Ich finde das Design cool, es spielt sich flott. Es ist, glaube ich, irgendwie, was ich habe Zeit nachgeschaut, glaube so 20-stündiges oder so. Was ist jetzt nicht übermäßig lang. Und es sind noch so coole Sachen, wie du hast dann, findest du einmal Gegenstände, wo ich glaube, irgendeine Seele in sich inne haben oder wie ist das genau gewesen? Jedenfalls, du kannst mehr über sie herausfinden. Und wenn du, wenn sie ausgerüstet hast und, also respektive, du kannst auch im Inventar anschauen, wenn du bei einer Person bist oder irgendeinem Ort, wo wie ihre Erinnerung steckt, dann vibriert sie. Und wenn sie dann ausrüstest, dann erinnert sie sich wieder und dann kommst du einen zusätzlichen Bonus
rüber.
Und die wirkt einerseits auf die Waffe, aber auch das ist ein Bonus, der für dich generell gilt, auch wenn du die Waffe nicht ausgerüstet hast. Das ist noch ein witziges Gimmick natürlich, aber macht es ein bisschen lebendiger. Und sonst hat es so typische Skilltrees und Zeugs und Sachen. Und ist irgendwie lustig. Dann läufst du dort irgendwie rum und dann erzählt sie dir irgendeinen alten Typ irgendwie an der Feuerstelle irgendwelche Räubergeschichten und dann kommt im nächsten Moment aber wieder irgendwie die Erzählstimme, wo der irgendwie so dumme Sprüche macht, was du jetzt da wieder für einen Seich anstellst und unwürdig bist. Und es ist irgendwie, es hat wie so ein bisschen eine gotische, unheimliche Stimmung, aber dann irgendwie lustig mit dem Erzähler. Es ist wirklich eine abenteuerliche Mischung. Also mir gefällt es wirklich. Es ist recht, recht lustig. The Last Hero of Nostalgia.
Ja.
PC und Xbox.
Kostet. Game Pass.
Nein, im Game Pass ist es nicht.
Ah, nein. Was?
Ich glaube, das ist, ja, genau, ich weiß, ein Skandal.
Ein Skandal?
Ich glaube, es ist, ja, ich meinte, es ist 20 Stutz gewesen.
25 Stutz.
25, ja, okay. Genau, das ist das. Kann ich euch empfehlen. Also, dann sind wir am Ende von unserer Folge angelangt. Dann, ja, danke fürs Mitmachen. Danke allen fürs Zuhören und noch viel Spass in Belgrad. Ja, und ja, bis nächstes Mal
wieder. Heute gibt es sicher noch mal das Böttcher Wappi.
Mit Rakia.
Also, dann wünsche ich Ihnen Guten.
Also gut.
Ciao dran.
Bis dann. Ciao.